Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu begrüßt Sie Antje Allroggen. Guten Abend. Bei uns geht es heute um den sozialen Auf- und Abstieg in Johann Nestreus Stück Zu ebener Erde und Erster Stock. Seit gestern zu sehen am Wiener Burgtheater. Agonien kann man auch im echten Leben erleben, wie die AfD in Sachsen-Anhalt die Provenienzforschung umdeutet oder auch streicht. Darum wird es bei uns heute auch gehen. Und auch unser erstes Thema behandelt eine Umdeutung. Lange Zeit galt Leni Riefenstahl, Filmregisseurin, Produzentin, Schauspielerin und auch Fotografin, als eine innovative Ästhetin, die während der NS-Zeit ihren künstlerischen Höhepunkt erlebte. Gefeiert, geehrt, hochgeschätzt. Heute weiß man längst, dass sie alles andere als eine politisch naive Künstlerin war. Vielmehr eine aktive Mitgestalterin nationalsozialistischer Propaganda. Seit 2018 wird ihr vollständiger Nachlass von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz wissenschaftlich erschlossen. Beteiligt sind die Kunstbibliothek mit ihrem Museum für Fotografie, das Ethnologische Museum, die Staatsbibliothek zu Berlin sowie die Stiftung Deutsche Kinemathek. Heute Vormittag hatte die SPK zu einer Zwischenbilanz der Erforschung des Nachlasses eingeladen. Mit dabei war Ludger Derenthal, Leiter der Sammlung Fotografie der Kunstbibliothek. Und ich habe ihn zunächst gefragt, welchen Stellenwert die Fotografie im Nachlass von Riefenthal einnimmt.
Leni Riefenstahl ist ja als Fotografin sehr bekannt, noch bekannter als Filmemacherin, ebenfalls bekannt als Tänzerin und Schauspielerin. Und das sind viele verschiedene Karrieren, die sie verfolgt hat. Ihre fotografische Karriere hat sie im Grunde erst in den 60er Jahren begonnen, als sie zu den Nuba gefahren ist, um dort zu fotografieren. Aber weil der Nachlass so vielfältig und umfangreich ist, gibt es auch Fotografien aus früherer Zeit, wo hinten drauf ein Copyright-Stempel Leni Riefenstahl gemacht worden ist. Und da ist also dann schon eine Behauptung von Frau Riefenstahl, dass sie Fotografin auch schon in früheren Zeiten war, was sie aber, soweit wir das bislang feststellen konnten, tatsächlich gar nicht war.
Warum war sie es noch nicht und hat es behauptet?
Naja, bekannt sind zum Beispiel die Fotografien, die im Kontext des Olympiafilms entstanden sind. Dafür gab es Standfotografen, es gab die Kameraleute, die eigentlich die Filmkameras bedient haben, die auch fotografiert haben. Und das waren dann alles Materialien, die damals als Olympia-Fotos veröffentlicht wurden. Aber in den Verträgen stand dann auch drin, der Name des jeweiligen Fotografen muss jeweils genannt werden. Aber das hat sich dann zumindest oder spätestens in der Nachkriegszeit sehr stark verändert. Dann kam eben dieser Copyright Leni Riefenstahl Stempel drauf. Am Ende ihres Lebens hat sie dann auch Ausstellungen gemacht, wo diese Fotografien in Galerien gezeigt wurden, wo sie selber die Fotografien signiert hat und die wurden dann auch verkauft. Deshalb landen dann bei uns Anfragen aus Museen, wo dann gesagt wird, das ist eine Fotografie von Olympia, von Leni Riefenstahl. Können Sie uns zum Beispiel Abdruckrechte oder so dafür einräumen? Können wir nicht, weil es eben nicht die Fotos von Riefenstahl selber sind.
Ja, dann lassen Sie uns über die vielleicht jetzt sprechen, die Fotos von Riefenstahl selber. Das ist ja ein ganz zentrales, aktuelles Projekt, an dem Sie beteiligt gewesen sind. Das sind die berühmten Nuba-Fotografien aus dem Sudan. Gibt es dazu neue wissenschaftliche Erkenntnisse?
Ja, wir haben uns vor allem gesagt, dass wir diese Fotografien nicht alleine erschließen können, veröffentlichen können, sondern dass wir vor allem die Perspektive derjenigen in den Blick nehmen müssen, die auf diesen Fotografien abgebildet sind. Das sind die Nuba-Gemeinschaften, die Nuba-Communities. Und dann haben wir ein Forschungsprojekt gemeinsam mit einem Ethnologischen Museum aufgesetzt, wo wir versucht haben, eben diese Blickweisen der Nuba in das Zentrum der Betrachtung zu stellen.
Das war ja auch der Auftrag sozusagen an dieses Projekt, diese Perspektive mitzubedenken. Wie war denn die Zusammenarbeit?
Die stand unglücklicherweise sehr im Zeichen des Krieges, der im Sudan immer noch tobt und der natürlich vor allem ein großes, unendliches Leid für die Menschen im Sudan gebracht hat. Und es war für uns dann schon die Frage, können wir unser Projekt überhaupt fortführen? Es gibt viele Tote, es gibt viele Flüchtlinge. Und kann man dann überhaupt mit diesen Menschen reden? Aber die haben dann, also die von uns kontaktierten Nuba, gesagt, das ist vielleicht gerade jetzt wichtig, dass wir uns mit unseren eigenen Geschichten und Traditionen beschäftigen, die durch diesen Krieg und auch durch das, was vorher im Sudan passiert ist, massiv gefährdet worden ist. Also so eine Art der kulturellen Selbstvergewisserung, die mithilfe dieser Fotografien auch hergestellt werden konnte. Was wir nicht machen konnten, waren längere Workshops, Forschungsreisen in die Nuba-Berge selber. Wir haben Workshops zum Beispiel in Kampala in Uganda machen müssen, wo es eine große Gemeinschaft der Nuba gibt, eine Diaspora. Das ist dann in gewisser Hinsicht repräsentativ für uns gewesen, aber wir wissen das auch, dass wir eigentlich noch sehr viel intensiver mit diesem Material forschen müssten, wenn dann hoffentlich sehr bald endlich dieser Krieg vorbei sein wird.
Gibt es denn schon wissenschaftliche Forschung dazu, die jetzt vielleicht auch umgeschrieben werden muss, aufgrund auch dieser Zusammenarbeit, wenn auch eingeschränkt?
Ja, es ist vor allem dieser andere Blick, der da auf die Materialien geworfen wird. Also wenn Sie feststellen können als Nuba, das sind zum Beispiel kulturelle Praktiken, Rituale, die da auf diesen Fotografien dokumentiert sind, die sonst nicht dokumentiert sind und die eben den Nuba-Communities die Kenntnisse darüber geben, wie das denn früher gemacht worden ist oder wie man das heute wieder ins Leben erwecken könnte. Das sind die besonders fruchtbaren und auch sinnvollen Ergebnisse.
Wenn man die Nuba-Fotografien Riefenstahls mithilfe eben dieser neuen Forschungsergebnisse bewerten will, dann bleibt das ja ambivalent, weil es eben eine Frage der Perspektive ist, die Sie auch erwähnt haben. Denn auf der einen Seite wussten die fotografierten Menschen der Nuba-Gesellschaften gar nicht, was mit den Bildern von ihnen passieren würde damals. Und auf der anderen Seite sind sie für die aktuellen Nuba-Generationen auch eine Bereicherung, eben weil sie deren kulturelles Erbe sichtbar machen. Wie sind Sie mit dieser Widersprüchlichkeit umgegangen?
Also die Nuba haben diese Fotografien auch im Wissen angesehen, dass Riefenstahl ihre sehr eigenen Zwecke mit diesen Fotografien verfolgt hat. Und diese sehr eigenen Zwecke sind natürlich damals von Riefenstahl nicht den Nuba zur Kenntnis gegeben worden. Und die Kenntnis, die die Nuba heute mit den von den Bildern haben, hindert sie nicht, mit ihrem eigenen Blick auf die Bilder zu gucken. Das heißt, das, was die Riefenstahlsche Perspektive ausmacht.
Zu welcher Gesamtbewertung, das ist ja eine Zwischenbilanz, die Sie heute gezogen haben, führt das denn? Also wer war Leni Riefenstahl als Fotografin? War das eine problematische Künstlerin aus heutiger Perspektive betrachtet?
Das ist sie ja in jeder Hinsicht, die man sich geradezu vorstellen kann. Was aber für uns wichtig ist, wir haben jetzt ein Teilprojekt zumindest so weit abgeschlossen, dass wir da Ergebnisse veröffentlichen können. Wir würden sehr gerne mit den Nuba weiterarbeiten. Auf der anderen Seite wissen wir, wenn wir uns jetzt mit anderen Arbeiten von Riefenstahl beschäftigen, dass dann wieder neue Probleme kommen werden. Also ich würde jetzt nicht aus diesem einen Forschungsprojekt schließen wollen, was wir mit Riefenstahl insgesamt machen. Aber es ist auf jeden Fall der gute und wichtige Moment, wo wir sagen können, hier ist die Perspektive gewechselt worden und die wollen wir auch in den anderen Teilprojekten, die wir anschieben, in den Mittelpunkt stellen. Andere Perspektiven.
Eine Frage noch. Wir leben ja gerade in Zeiten, in denen politische Propaganda auf durchaus fruchtbaren Boden fällt, auch mit Hilfe von Kunst, die in ihre Dienste tritt. Ist es dann noch vertretbar, Riefenstahls Kunst in Form von Ausstellungen zu zeigen? Das planen Sie ja im Rahmen Ihrer Forschungsarbeiten.
Es gibt ein Ausstellungsprojekt, wo es auch dieses Archiv zum Anlass genommen hat, sich mit Perspektiven auf Riefenstahls Fotografie zu beschäftigen. Aber da werden wir keine Riefenstahl-Fotos zeigen. Das ist ein Projekt, was wir zusammen mit der Universität der Künste, Studiengang Kunst im Kontext vorhaben. Da werden dann Kunstwerke von den Künstlerinnen und Künstlern in diesem Studiengang entstehen, in Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern aus Nuba-Gegenden und aus dem Sudan. Aber da werden wir jetzt keine Riefenstahl-Ausstellung machen.
Und die Ausstellung Inside Archives wird vom 22. Mai bis zum 7. Juni in der UdK Berlin gezeigt. Über den fotografischen Nachlass von Leni Riefenstahl und den aktuellen Forschungsstand dazu sprach ich mit Ludger Derenthal, Leiter der Sammlung der Kunstbibliothek Berlin. Was passiert, wenn sich die Politik der Kultur und der Kunst für bestimmte Zwecke bedient, das kann man gerade auch in Sachsen-Anhalt gut verfolgen. Im AfD-Wahlprogramm für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist der Kultur ein ganzes Kapitel gewidmet, auf das wir schon am Mittwoch eingegangen sind. Heute wollen wir uns innerhalb dieses Kapitels genauer anschauen, was die AfD in Sachsen-Anhalt von der Provenienzforschung so hält. Das Kapitel beginnt mit dem Deutschen Zentrum für Kulturgutverlust Verluste, das in Magdeburg ansässig ist. Woran stört sich die AfD dabei konkret? Das habe ich unseren Chefreporter für Kultur, Stefan Koldehoff, heute Nachmittag gefragt.
Naja, es gibt eine Begründung und das zitiere ich jetzt. Da heißt es, der anlasslose Generalverdacht gegen alle Museumsbestände und die Suche nach Rechtsbrüchen, die niemand mehr beklagt, die dienten, Zitat, nur der künstlichen Aufrechterhaltung eines Schuldgefühls, das wir endlich ablegen sollten. Und das ist ja so ein Narrativ, das von der AfD immer wieder verbreitet wird. Diese 12 Jahre Nationalsozialismus, das sei doch alles gar nicht so schlimm gewesen. Und jetzt sei doch auch mal Schluss mit Schuldgefühlen. Und dass man versucht, über die Kultur Einfluss auf Politik und Gesellschaft zu nehmen, das ist ja auch nicht neu. Und hier findet nun eben beides zueinander. Also man möchte im Grunde genommen den Schlussstrich ziehen.
Dieses Anlasslose, das du erwähnt hast, das nimmt ja darauf Bezug, dass die AfD davon ausgeht, dass Nachforschungen ohne Anlass durchgeführt werden vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Also wenn weder ein Alteigentümer noch ein Erbe die Restitution begehrt, heißt es da. Ja. Geht die Behörde da tatsächlich einen Schritt zu weit?
Nein, ich glaube, das tut sie nicht. Also beim DZK stellen ja die Museen Anträge, wenn sie forschen wollen. Und sie haben sich 1998 in der sogenannten Washingtoner Erklärung genau dazu verpflichtet, das, wie es immer so schön heißt, proaktiv zu tun. Also auch wenn es keinen konkreten Verdacht, keinen konkreten Anlass gibt, die Archive zu öffnen, selbst zu gucken, was haben wir denn nach 33 an Kunstwerken und Kulturgütern in die Sammlung bekommen. Und er hat schon erstaunliche Funde gegeben. Zum Teil eben auch Funde, bei denen die Erben überhaupt nicht wussten, dass ihre Gemälde, ihre Goldpokale, ihr Schmuck inzwischen im Museum gelandet sind. Und genau deswegen ist es ja so sinnvoll, dass anlasslos und proaktiv durch die Museen selbst gesucht wird.
Nun könnte man meinen, wenn die AfD eben fordert, dass es ohne Anlass keine Nachforschung mehr geben würde, dass das so eine eingeschränkte Akzeptanz immerhin noch ist des DZKs. Aber dann wird es konkreter. Da heißt es dann, dass die AfD in Sachsen-Anhalt den Zuschuss komplett streichen will. Ist das nicht ein Widerspruch? Das sind der AfD zufolge 73.500 Euro pro Jahr. Und das hätte ja schon Tragweite, weil das Zentrum bundesweite Aufgaben hat.
Genau, das ist der Punkt. Und diese 73.500 Euro, das ist die Miete für das Gebäude, in dem das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste sitzt und arbeitet. Das ist also genau der Betrag, den man braucht, um überhaupt arbeiten zu können. Und wenn da jetzt das Land sagen würde, das zahlen wir nicht mehr, dann sitzt man zunächst mal auf der Straße und kann nicht mehr arbeiten. Du hast völlig recht, es ist eine Bundeseinrichtung, dieses DZK, das ganz wesentlich auch vom Bund, vom Bundesbeauftragten für Kultur und Medien getragen wird. Aber bislang gab es eben diese Kostenteilung, Miete durchs Land, und das soll jetzt ersatzlos gestrichen werden.
Ist das der Versuch, die Kulturhoheit der Länder, die ja in diesem Papier auch als Fluch bezeichnet wird, auszuweiten?
Das spielt sicherlich eine Rolle. Vor allen Dingen sind es aber, glaube ich, tatsächlich inhaltliche Gründe. Also wenn man sich anguckt, was stattdessen im Kulturbereich dieses Programmentwurfs gefordert wird, also zum Beispiel eine stärkere Pflege von Soldatengräbern wird da formuliert, oder es soll Geld dafür ausgebaut werden, schöner zu bauen, was immer auch schöner heißt. Das heißt wahrscheinlich nicht mehr Beton, sondern irgendwie Disneyland Sachsen-Anhalt irgendwo in den Altstädten wieder zu bauen, dann ist das natürlich eine völlig absurde Forderung. Und 73.500 lässt sich auch haushalterisch nicht begründen. Also das ist, glaube ich, bei allem Spardruck kein Betrag, der irgendeiner Kommune oder irgendeinem Land groß wehtun würde. Nein, das ist Symbolpolitik.
Es geht ja vielleicht doch um Größeres, nämlich in den letzten Sätzen heißt es dann ja, besonders absurd sei die Konstruktion einer kolonialen Schuld. Und darauf beruft man sich auf einen gewissen Matthias Brotkorb, ohne dass er näher benannt worden wäre. Der hat ein Buch über postkoloniale Mythen geschrieben. Ist das eine seriöse Quelle?
Ja, ist es. Es ist auch eine durchaus seriöse Forschung, die er da betrieben hat. Nur diese Folgerung, die die AfD jetzt zieht aus diesem Buch oder aus seiner Arbeit, ginge hervor, dass fast alles, was es an kolonialen Gütern gibt, rechtmäßig sich dort befände. Das habe ich in dem Buch ehrlich gesagt an keiner Stelle gefunden und auch in den Interpretationen dazu nicht. Also das gibt's einfach nicht her.
Ist es denn ein Trost, dass bei insgesamt, ich glaube, knapp 20 Kapiteln, die dieses Papier umfasst, die Kultur an Stelle 3 steht?
Naja, man könnte es auch andersrum sehen. Also ja, es hat dadurch eine gewisse Bedeutung, aber man sieht offenbar auch, welche Macht man der Kultur zutraut. Also wenn man das gesamte Programm schon als Versuch liest, Politik und Gesellschaft und das Land Sachsen-Anhalt vollkommen umzukrempeln, also bestehende demokratische Strukturen auch komplett zu verändern, und da steht die Kultur an Stelle 3, dann traut man ihr da offenbar einiges zu. Und da ist es dann eben kein gutes Signal mehr.
Über die Umdeutung der Provenienzforschung im Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt sprach ich mit Stefan Kolderhoff. Um die Verkehrung von Lebenswirklichkeiten geht es auch in dem Theaterstück Zu ebener Erde und erster Stock von Johann Nestreu. Einem, der alles hat und es bis nach oben in den ersten Stock geschafft hat, wird alles genommen, während einem anderen aus dem Erdgeschoss alles gegeben wird. Eine Sozialkomödie, die sich auf die Gegenwart gut übertragen lässt, dachte sich auch Bastian Kraft, der die Satire für das Wiener Burgtheater inszenierte. Kraft hat der Burg in den letzten Jahren einige Erfolgsproduktionen beschert, darunter Romandramatisierungen wie Dorian Gray und Den Zauberberg. Ob auch dieser Nestreu eine gelungene Produktion ist? Günther Keindelsdorfer war für uns gestern Abend bei der Premiere des Stücks dabei.
Liebe fällt, wohin sie fällt. Sie schert sich nicht um Stadt und Geld. Sie schert sich nicht.
Da ächzt die Wiener Seele. Ein Piefke, so befürchteten im Vorfeld viele in der goldenen Wernerstadt. Ein Piefke vergreift sich an Johann Nestreu, das kann ja wohl nicht gut gehen. Tut es auch nicht. Denn mit Nestreu hat die grellbunte Pop-Revue, die Regisseur Bastian Kraft auf die Burgtheaterbühne gehievt hat, herzlich wenig zu tun. Der Wortwitz des Wiener Vormärzspötters verpufft in den neudeutschen Nachdichtungen der Kraftschen Klassikerverbesserungswerkstatt. Der comicsartige Zugriff der Inszenierung auf das Alt-Wiener Volkstheater wirkt aufgesetzt. Und vom Charme nestreuscher Verwechslungskomödiantik bleibt im Wetten-das-Ambiente dieses überdrehten Bühnenbilds wenig übrig.
Sein könnt. Und wenn du das ändern willst, die Welt, dann musst du in die Politik gehen oder eine Revolution anzetteln.
Unumschränkter Hauptdarsteller in Nestreus Komödie ist das Geld, der Zaster, das Gerstl, wie man in Wien sagt. Die einen leben im ersten Stock und haben Gerstl im Überfluss, die zu ebener Erde haben keins. Im ersten Stock champanisiert der Millionenjongleur Goldfuchs mit seinen Gästen. Im Parterre frettet sich ein Altkleidertandler namens Schlucker mit Gattin und dauerhungriger Kinderschar durch einen entbehrungsreichen Alltag. Oben serviert man Entrecote, unten Trockenbrot. Dafür geben sich bei Schluckers die Gläubiger die Klinke in die Hand.
Wir kommen um unser Geld.
Seit Wochen häufen Schulden auf.
5,30 Gulden habe ich zu kriegen.
7,50 Gulden ich.
10,90 Gulden ich.
Und heute wird zahlt.
Regisseur Bastian Kraft, 2023 mit Nestreus Talisman am Hamburger Thalia Theater erfolgreich, hat der Burgtheaterdirektion diese Inszenierung selbst vorgeschlagen. Er habe ein Faible für Nestreu, bekundet der Regisseur.
Für mich ist das ein Riesenschatz und eine Qualität von Theaterstücken, die ich sonst nur bei Shakespeare kenne zum Beispiel, wo ich das Gefühl habe, die kannst du in jeder Zeit wieder neu entdecken. Und also ich für meine Person und meine Generation kann nur sagen, auf jeden Fall ist da ganz viel Gold im Brunnen versteckt.
Man muss es nur zu heben wissen. Krafts Regie entstellt Nestreu allerdings zu einer farblich exzessiven Klamauk-Show in der Privatfernsehästhetik der 80er Jahre. Nach dem Motto »Pimp den Nestreu« müssen die Schauspielerinnen und Schauspieler kaspern, albern, springen, tanzen und sich verrenken, was das Zeug hält. Das ist professionell gemacht, schnurrt 2,5 Stunden lang in atemberaubendem Tempo über die Bühne und verfehlt die Substanz des Stücks auf nachgerade erschütternde Weise. Dieser Nestroy-Abend ist ein grobes Missverständnis. In der quietschbunten Ranschmeißerei an die Generation TikTok biedert sich die Produktion an ein Publikum an, das sich für altvaterische Komödien aus den 1830er Jahren ohnehin nicht interessiert. Wer im Theater allerdings mehr sucht als Tempo, Farbe und karikierende Dauerbespaßung, fühlt sich an diesem Abend dramatisch unterfordert.
Zu ebener Erde und erster Stock in der Inszenierung von Bastian Kraft an der Wiener Burg für Günther Keindelsdorfer tief gefallen. Und in dieser Stimmung geht es zunächst auch in den Kulturmeldungen mit Susanne Lohweg weiter. Der ehemalige CNN-Moderator Don Lemon ist nämlich verhaftet worden.
Don Lemon filmte Mitte des Monats in einer Kirche in Minnesota eine Protestaktion gegen die Einwanderungsbehörde ICE. Die Demonstranten unterbrachen einen Gottesdienst, in der ein Beamter der Einwanderungs- und Zollbehörde als Pastor tätig war. Dies berichtet heute unter anderem die New York Times. Don Lemon war als freier Journalist vor Ort, sagt er. Nun wurde der ehemalige CNN-Moderator in Los Angeles, wo er über die anstehenden Grammys berichten wollte, von der Bundespolizei verhört und inhaftiert. Lemon, der nach Vorwürfen zu sexistischen Kommentaren von CNN entlassen wurde, ist seit Trumps erster Amtszeit ein langjähriger Kritiker des Präsidenten und bezeichnet ihn häufig als Lügner. Wir bleiben in den USA. Dort haben über 100 lateinamerikanische Schauspielerinnen und Künstler einen offenen Brief verfasst. Sie fordern mehr Präsenz von Latino-Künstlern. Anlass ist der Ausstieg der Schauspielerin Odessa Arzion aus dem Film Deep Cuts. Sie sollte eine jüdische Figur mexikanischer Herkunft spielen. Und nach massiver Kritik im Netz entschied sie sich dagegen. Eindeutig lateinamerikanische Figuren durch nicht-lateinamerikanische Schauspieler zu besetzen, habe System und lösche die Kultur und Identität der Community aus, so die Unterzeichner des Briefes. Dazu zählen Stars wie Selena Gomez und Jennifer Lopez. Die Kulturbranche in der Ukraine hat gerade noch mit weit größeren Herausforderungen zu kämpfen. Doch trotz des anhaltenden Krieges und des Winterwetters wird noch Theater gespielt, finden Ausstellungen statt. Das sagte die Kiewer Kulturmanagerin Alona Karawai in unserer Sendung Fazit.
Ich glaube, das war am 15. oder am 14. Januar zu einer schönen kleinen Aufführung im Theater. Das war so eine neue feministische Aufführung. Natürlich, man muss sich sehr anpassen. Zum Beispiel im Theater wurden wir empfohlen, dass wir Mäntel mitnehmen und in Mäntel im Saal gehen. Oder es gibt nicht so viel Licht auf der Bühne. Aber Kulturleben geht weiter.
Das gesamte Interview mit Alona Karawai können Sie in der Deutschlandfunk-App hören. Der Historiker und Publizist Philipp Blom erhielt den diesjährigen Lessing-Preis für Kritik. Sein 2009 erschienenes Buch »Der taumelnde Kontinent Europa 1900 bis 1914« machte ihn international bekannt. Ihm gelinge es, die Gegenwart aus der Tiefe ihrer historischen Voraussetzungen heraus kritisch zu durchdringen, so die Jurybegründung. Der Lessing-Preis für Kritik ist mit 20.000 Euro dotiert. Und wie erst heute bekannt wurde, ist der portugiesische Filmregisseur João Canijo gestern gestorben. Vor seiner eigenen Karriere arbeitete er als Regieassistent für Manuel de Oliveira, Wim Wenders und Werner Schröter. Mit Wim Wenders arbeitete er noch einmal 1994 bei dessen Film Kulturhauptstadt Lisbon Story als Produzent zusammen. Canijos Filme liefen in Cannes und gleich zwei von ihnen sogar 2023 bei der Berlinale, wo er dann auch den Silbernen Bären gewann. Nun ist er im Alter von 69 Jahren gestorben.
Die Kulturmeldung mit Susanne Lohrweg. Der Bundesrat debattiert über den Wolf im Jagdrecht und die Minderheitsregierung in den Niederlanden steht. Darum geht es unter anderem in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Für Kultur heute war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Abend.